ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Anfang der 1890er Jahre plante die Politik in Berlin Maßnahmen, mit denen die Bauern nicht einverstanden waren. Auch damals gab es Proteste. In Bayern wurde sogar eine völlig neue Partei gegründet, der Bayerische Bauernbund. Keine politische Eintagsfliege, im Gegenteil. Mehr als 4 Jahrzehnte lang hat der Bauernbund die bayerische Landespolitik aufgemischt.
Das ist jetzt ein Eklat. Da steht dieser Politiker mit dem Dialekt und dem bäuerlichen, unangepassten Auftreten vor einer jubelnden Menge und sorgt für ein Spektakel.
Und nein, es geht hier um keinen Politiker unserer Zeit. Wir befinden uns in Ruhpolding, Oberbayern, im Jahr 1895. Georg Eisenberger, der Bauer von Hutzenau, wird in den kommenden Jahrzehnten einer der prägenden Köpfe einer völlig neuen Partei, des Bayerischen Bauernbundes, sein. Soeben hat er an den Grundfesten der Staatsordnung gerüttelt.
In dem Saal, in dem die Versammlung stattfand, waren die Bilder des Kaisers und der Kaiserin aufgehängt. Diese Bilder nahm ich weg und hängte dafür 2 Bilder von Andreas Hofer und 1 Bild des unglücklichen Bayernkönigs Ludwig II. Auf. Gegen mich wurde ein Verfahren wegen Majestätsbeleidigung eingeleitet. Das Verfahren verlief jedoch für mich günstig.
Protest gegen die in Berlin, gegen die Obrigkeit und die Eliten, gern noch gegen die Pfarrer und ihre katholische Zentrumspartei. Das gehört beim Bayerischen Bauernbund dazu. Ludwig Thoma hat diese Bewegung mitunter wohlwollend als volkstümlich, sympathisch, urbayerisch beschrieben. Der Historiker Dr. Johann Kirchinger, ein ausgezeichneter Kenner bayerischer Landwirtschaftsgeschichte, ist weniger romantisch.
Ja, wir landwirtschaftliche Wutbürger, also sehr gewalttätig. Verbal und physisch. Also in den Versammlungen, ich habe so einen Versammlungsbericht aus der Frühzeit, die Bezirksamtmänner oder das Bezirksamtspersonal muss er die überwachen. Und dann heißt es dann einmal, also der flieht dann, der Bezirksamtmann, dem wird es gefährlich. Er schreibt dann, es wurde mit harten Gegenständen geworfen.
Georg Eisenberger zählt dann noch zu den Gemäßigteren. Er wird über die gesamte Geschichte der Partei über 40 Jahre lang mit dabei sein, wird Mandate in Landtag und Reichstag erobern, bis die Machtergreifung Hitlers dem Bayerischen Bauernbund 1933 ein Ende setzt.
Aber von vorne. Eigentlich hatte das flache Land in Bayern, zumindest im katholischen Bayern, schon eine Partei. Das Zentrum, die Schwarzen, sozusagen den entfernten Vorgänger der heutigen CSU. Der politische Katholizismus dominiert. Der Klerus, Adlige und hohe Beamte haben das Sagen. Doch im Jahr 1893 bewegt sich etwas.
Bauern hatten aufgerufen und Bauern sind aufgebrochen, um in Traunstein, in dem damals das Zentrum auf hohem Rosse saß, den Willen zur Einheit kundzutun.
Erinnert sich Georg Eisenberger an eine seiner ersten Versammlungen 1893.
Die revolutionäre Botschaft, man brauche die alten Eliten nicht mehr. Die Bauern könnten sich selbst am besten vertreten. Ein zuvor ungekanntes Selbstbewusstsein keimt auf. Aber warum ausgerechnet 1893? Im Kern geht es um eine Richtungsentscheidung deutscher Politik.
Weil sich Deutschland, das Deutsche Reich, immer mehr industrialisiert, weil halt die staatlichen Interessen mit den landwirtschaftlichen Interessen immer weniger oder dann auch nimmer einfach identifiziert werden können, weil es konkurrierende industrielle Interessen gibt, Interessen der Verbraucher, der Produzenten. Und dann ist halt einfach die Frage, wo immer hohe Erzeugerpreise, dass die Bauern gut geht, oder wo immer niedrige Erzeugerpreise, dass die Arbeiter der Industrie gut geht.
Reichskanzler Leo von Caprivi weicht den Zollschutz für landwirtschaftliche Güter auf. Jetzt sollen billige Lebensmittel aus dem Weltmarkt nach Deutschland kommen. Das Zentrum hatte dem sogar zugestimmt. Sein Plan? Möglichst konstruktiv am neuen Reich, das doch Global Player werden will, mitarbeiten. Nur so würde der Katholizismus im protestantisch dominierten Deutschen Kaiserreich respektiert werden. Doch was für die Zentrumselite nach einem vernünftigen Ziel klingt, ist für viele Bauern schlicht Verrat.
Eine These macht sich breit. Diese Politiker hätten keine Ahnung von der Landwirtschaft. Alles abgehobene Theoretiker.
Wir wollen zur Vertretung der Bauernsache keine Adligen. keine Geistlichen, keine Doktoren und keine Professoren, sondern nur Bauern.
So fasst es der niederbayerische Bauernbündler Franz Wieland zusammen. Die Wissenschaft hat für diesen auf die eigenen Interessen fixierten Politikstil einen Namen: Kommunalismus.
Wenn man den Bauernbund mit einem Wort beschreiben möchte, vor der ganzen inneren Kommunikationsstruktur her, dann ist er kommunalistisch. Also der Bauernbund funktioniert einfach, wie eine Gemeinde funktioniert. Also es sind über ein politisches Problem nur die Bestimmer, die von dem politischen Problem betroffen sind. Also Bauern sollen Agrarpolitik machen, Lehrer Bildungspolitik, Pfarrer Kirchenpolitik, aber nicht Pfarrer Agrarpolitik. Und das ist ja ein Punkt, den man also innerhalb der Bauern immer wieder hört.
Reine Bauernpolitik, ohne Rücksicht auf Industrie, Kirche, Stadtbevölkerung oder Weltpolitik. Und im Übrigen auch ohne Rücksicht auf die Nöte der Dienstboten auf den Höfen. Was da ab 1893 angestoßen wird, ist die vielleicht kompromissloseste Klientelpartei der bayerischen Geschichte. Wie erfolgreich sie wird? Der Bauernbund wird es weit bringen, irgendwann sogar Teil der bayerischen Staatsregierung sein. Und schließlich wird er ein klägliches Ende nehmen.
Dass es sich hier um eine unkonventionelle Bewegung handelt, das sagt den Zeitgenossen schon Georg Eisenbergers bloßer Anblick im Landtag.
Zu meiner Wahl schrieb die Gegnerpresse, Eisenberger in seiner Gebirgstracht hat sich von Haus zu Haus die Stimmen zusammengebettelt. Aber trotzdem kaufte ich mir für den Landtag keinen Zylinder und keine Manschetten, sondern ging in meiner Bergkluft zu den Sitzungen.
Wo er durch seine deftigen Reden gleich das nächste Spektakel bietet. Zum alleinigen Anführer des Bauernbunds wird er aber nie. Schon allein, weil Bauer nicht gleich Bauer ist. Eisenbergers Hof in den Bergen ist klein, kann nur durch die Zuarbeit im Forst überhaupt überleben.
Die Bauern in Ruppolding wie in anderen Gebirgsorten können ihre Existenz nur durch ernste Arbeitsamkeit und großen Fleiß erhalten.
Als Knabe hätte der wissbegierige Eisenberger, den seine Gegner später als kirchenfeindlichen Antichristen beschimpfen, gern Pfarrer werden wollen. Aber das Geld war zu knapp. Franz Wieland wiederum, prominenter Kopf der Gründungszeit, ist niederbayerischer Getreidebauer, sozusagen ein Großunternehmer und denkt in ganz anderen Dimensionen.
Solche Unterschiede werden immer wieder zu Abspaltungen, Streit und Alleingängen führen. Der Bauernbund, das ist oft mehr Anarchie als eine straff geführte Partei. Einigen der Kitt bleibt die Abneigung gegen die politischen Eliten, die bisher die Landwirtschaftspolitik prägen. Und dabei gibt man sich äußerst respektlos.
Der Landwirtschaftliche Verein hält in München eine Generalversammlung. Da ist immerhin Vorstand ist der Innenminister, Schirmherr ist der Prinz Ludwig, der spätere König Ludwig III. Und dann nimmt einfach dieser Wieland einen Zug voll Bauern und fahren auf Minga für und sprengen die Versammlung. In Gegenwart vom Innenminister und vom Prinz Ludwig. Die reden gerade über Kalkdüngung und dann kommen die Bauern da rein und sagen, jetzt, wir müssen jetzt nochmal über den Getreidezoll reden und wenn wir fertig sind, dann kommt sie ja wieder über Kalkdüngung reden.
Und doch werden sie diesen Anspruch der Politik von Bauern für Bauern ganz ohne Eliten nie erfüllen. Mit Georg Ratzinger, Theologe und Großonkel des späteren Papstes Benedikt, führt zunächst ein Akademiker die Fraktion im Landtag. Auch einige Lehrer und Journalisten werden ihren Platz finden. Bisweilen sind es unbequeme, auffällig antisemitische Geister, die in anderen Parteien keinen Erfolg hatten.
Noch einem Anspruch werden die Bündler nie gerecht. Dem Plan, dass sie die alleinige Vertretung der Bauernschaft werden könnten.
Wenn die Bauern und der Mittelstand einig werden, wird es eine Macht. Dann ist es mit der schwarzen Macht vorbei.
So Georg Eisenbergers Kampfansage. Doch der politische Platzhirsch, das Zentrum, hatte dieser Konkurrenzgründung nicht tatenlos zugesehen. Die Schwarzen rufen einen christlichen Bauernverein ins Leben. An dessen Spitze haben einfache Bauern zwar nach wie vor nichts zu melden, dafür aber gibt es dort den überaus talentierten Ökonomen Dr. Georg Heim, genannt der Bauerndoktor.
Georg Heim dann mit seinen Bauernvereinen, die auf völlig andere Art von Interessenvertretung sind wie der Bauernbund, eben keine Partei, und die die Bauern wieder zurückholen wollen zum politischen Katholizismus, nicht über radikale Phrasen, sondern über die Vermittlung konkreter wirtschaftlicher Vorteile für die Bauern in Form von betriebswirtschaftlicher Beratung, juristischer Beratung und von Lagerhäusern, also von gemeinsamer Vermarktung. Und das ist ziemlich erfolgreich.
Der Bauernbund wird deshalb bei Wahlen nie an das Zentrum herankommen. Nur Protest funktioniert eben auch nicht, so die Einsicht vieler Wähler.
Die Bauernbündler haben das nicht gesehen, dass das nicht funktioniert. Daheim hat das gesehen, dass das nicht funktioniert.
Der von den Pfarrern unterstützte Christliche Bauernverein und der Bayerische Bauernbund stehen sich über Jahrzehnte in herzlicher Abneigung gegenüber. Beide buhlen um die Gunst auf dem Land. Die Bündler setzen auf das immer etwas lautere Auftreten. Gegen die Beamten, gegen die Großmachtpolitik Berlins, aber auch gegen die Pfarrer. Ihre Versammlungen sind Spektakel. Der politische Aschermittwoch in Niederbayern ist nicht umsonst keine Erfindung der CSU, sondern des Bayerischen Bauernbundes.
Doch was tun diese Aufmüpfigen, wenn es zu einer Revolution kommt, wie 1918? Wo stehen sie, wenn es um die Frage von Monarchie, Demokratie oder auch sozialistischer Räterepublik geht? Die kurze Antwort? Es ist ihnen völlig egal.
Am 29. Oktober 1918 sendet die Generalversammlung des Bauernbunds zwar noch ein Ergebenheitstelegramm an König Ludwig III., Tage später aber wird sich der Bauernbund dem Revolutionär Kurt Eisner anschließen.
Also so monarchistische Einstellung, haben die nicht gehabt, das war zu fern, die haben alle ihren Überlebenssumtag gehabt.
Dass der Bauernbund in der Regierung Eisner dafür sorgt, dass die Bauerninteressen nicht untergehen, schien wichtiger als jede Frage der Staatsform.
Insbesondere der niederbayerische Flügel unter dem Gutsbesitzer Karl Gandorfer spielt hier eine Rolle. Ohne ihn hätte es die Revolution womöglich gar nicht gegeben. Kurt Eisner hatte Gandorfer nämlich am 6. November, kurz vor der Revolution, auf dessen Hof in Pfaffenberg besucht und eine elementar wichtige Zusicherung erhalten. München würde im Falle der Revolution weiter mit ausreichend Lebensmitteln versorgt.
Mehr als 4 Jahre hat man das Volk getäuscht, das Blut von Hunderttausenden sinnlos vergossen. Bauern, Bauernbündler, eure Stunde ist gekommen. Erkennet die Zeichen der Zeit.
So Gandorfer. Der Bauernbund also plötzlich auf Seiten des Sozialismus und der Räterepublik?
Nun ja, nicht ganz. Wie so oft hat die Partei keine einheitliche Linie. Am selben Tag, an dem Eisner in Pfaffenberg war, lehnt Georg Eisenberger eine Revolution noch entschieden ab. Seine erste Begegnung mit dem Ministerpräsidenten Eisner beschreibt Eisenberger voller Abneigung.
Als wir in den Sitzungssaal kamen, sahen wir zunächst den Juden Kurt Eisner mit seinem staubigen Vollbart auf dem Präsidentenstuhl sitzen. Das große Porträt von König Max II. Dahinter war in einem roten Tuch verhüllt. Das war auch besser, sonst hätte er sich als Gemahlener gespielt.
Doch auch Karl Gandorfers Neigung zum Sozialismus entpuppt sich bei näherer Betrachtung als fragwürdig. Zwar fordert er die
Vermehrung der kleinbäuerlichen Betriebe durch Aufteilung großer Güter über 1000 Tagwerk.
Also die Zerschlagung des Großgrundbesitzes. Wie der Zufall es aber wollte, hatte Gandorfers eigenes Gut etwas unter 1000 Tagwerk. Er selbst wäre von dieser Maßnahme nicht betroffen gewesen und sogar in die Kaste der größten privaten Grundbesitzer Bayerns aufgestiegen. Eigennutz vor Ideologie.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Bündler nach der linken Revolution ohne weiteres in die stark rechtsorientierte Ordnungszelle Bayern einfügen. Jetzt sogar als Regierungspartei, als Koalitionspartner des mittlerweile in Bayerische Volkspartei umbenannten Zentrums.
Johannes Wurzelhofer, ein Genossenschaftsdirektor aus Straubing, wird 1920 bayerischer Landwirtschaftsminister. Und Anton Fehr, ein Professor des Milchwirtschaftlichen Instituts in Weinstephan, wird 1922 sogar zum Reichslandwirtschaftsminister ernannt.
Erneut gibt es also Widersprüchlichkeiten. Offenkundig sind die beiden keine Bauern, anders als der Gründungsgedanke des Bundes es verlangen würde. Außerdem hindert die Regierungsbeteiligung den Bauernbund keinen Moment lang, draußen auf dem Land weiter als populistische Opposition aufzutreten. So meldet die Regierung von Niederbayern 1925,
die radikalen Bauernbundsführer nutzen die Lage zur skrupellosen Verhetzung der Bauern und leider mit bestem Erfolg.
Und 1927,
die Tätigkeit der radikalen Bauernbundesführer und ihrer Presse besteht in einer systematischen Hetze schlimmster Art. Immer wieder wird den Bauern eingehämmert, dass die Staatsregierung für die notleidenden Bauern kein Verständnis habe.
Der radikale Flügel um Gandorfer, der macht immer wieder Streikaufrufe, Lieferstreikaufrufe auch in der Wirtschaftskrise. Jetzt hungert man die Städte aus. Auf der einen Seite ist der Reichslandwirtschaftsminister ein Bauernbindler, auf der anderen Seite möchte er gegen den Reichslandwirtschaftsminister streiken.
Immer etwas lauter und schärfer als der christliche Bauernverein. Der verstand es zwar auch, energisch bäuerliche Forderungen zu erheben, aber sein Vorsitzender Georg Heim war nun mal auch Begründer der Bayerischen Volkspartei. Und die BVP will nun einmal nicht nur Bauern, sondern auch städtische Wähler gewinnen, will Kontakte zur Industrie und Arbeiterschaft pflegen, will Deutschlandpolitik betreiben.
Für den Bauernbund aber gilt konsequent, die bäuerlichen Interessen kommen zuerst. Während der Inflation zu Beginn der 1920er Jahre werden Lebensmittel immer knapper. Auch weil die Bauern im Austausch für die wertlose Reichsmark immer weniger abgeben wollen. Den Städten drohen Hunger und Elend. Trotzdem nimmt der bauernbündlerische Landwirtschaftsminister konsequent die Bauern in Schutz, weigert sich im Kabinett bisweilen sogar, das Problem überhaupt anzuerkennen.
Als die Regierung 1930 eine neue Schlachtsteuer anstrebt, lässt der Bauernbund aus Protest sogar seine Regierungsverantwortung fallen und geht in die Opposition.
Obwohl das Bayern in eine schwierige Lage bringt. Ministerpräsident Heinrich Held von der BVP regiert fortan nur mehr mit einem Minderheitskabinett. Er versucht den Freistaat vor einer Machtübernahme durch Hitlers Nationalsozialisten zu schützen. Doch 1933 ist dieser Versuch gescheitert. Das demokratische Bayern endet.
Und wie verhalten sich die Bauernbündler?
So wurscht war ihnen der König war 1918, so wurscht war ihnen die Demokratie 1933. Ohne diese weltanschauliche Bindung sind halt die dann da. Der Bauernbund ist war die erste Organisation, die da untergegangen ist unter diesem Druck der Nazis. Also viele führende Bauernbündler, also bauernbündlerische Abgeordneten, machen dann im Dritten Reich eine Karriere.
Die Presse des Bauernbundes hatte zwar bis 1933 offiziell gegen die
Nazi-Mordgesellen
und den
braunen Sumpf
angeschrieben. Doch spätestens nach der Machtergreifung wird den Mitgliedern nahegelegt, die Bauernsache künftig in der NSDAP zu vertreten. Massenhaft treten Bauernbündler über. Das vormals bündlerische Landauer Volksblatt schreibt im April 1933:
Die Leitidee Wielands des alten Bauernführers hat mit dem Steg Adolf Hitlers, des Schmiedes des neuen Reiches, ihre Verwirklichung gefunden. Und wenn Wieland heute noch lebte, würde er wohl segnend die Hände halten über das nun gelungene Werk.
Der bewusste Verzicht auf höhere Ideologie und höhere Grundsätze hat die Bauernbündler einst dazu bewogen, in die Politik zu gehen, selbstbewusst gegenüber dem monarchischen Obrigkeitsstaat zu sein. Aber er hat nicht dabei geholfen, diese Demokratie auch zu verteidigen.
Auch der inzwischen über 70-jährige Georg Eisenberger wird sich nach Jahrzehnten im Landtag und Reichstag und nachdem er die Nazis lange politisch bekämpft hatte, als zurückgezogener Austragsbauer noch der NSDAP anschließen. Öffentlich aktiv wird er aber nicht mehr.
Und nach dem Krieg? Eine direkte Nachfolgepartei des Bauernbundes gibt es nicht. Wer von den alten Mitgliedern noch aktiv wird, wird der CSU beitreten. Nicht aber der kleineren Bayernpartei. Denn die stellt mit der Unabhängigkeit Bayerns ja ein hohes politisches Ziel über bäuerliche Alltagssorgen. Und so etwas ist einem Bauernbündler nun mal befremdlich.
Erst viel später, als der Bauernbund längst vergessen scheint, tritt eine politische Kraft auf die Bühne, die für Dr. Johann Kirchinger zumindest in Ansätzen dem Bauernbund ähnelt. Die Freien Wähler.
Von dem kommunalistischen her auf jeden Fall. Von der kommunalistischen Einstellung, dass das wahre politische Leben in den Gemeinden stattfindet und Landespolitik eigentlich auch so funktionieren soll wie in der Gemeinde, dass die Sachpolitik im Vordergrund steht soll und nicht die Ideologie, wo sie auch wieder Ideologie ist, aber das sind typische Forderungen, strukturelle kommunikative Forderungen, die Freien Wähler und am Bauernbund gemeinsam sind.
Zufall oder nicht? Bei der Landtagswahl 2023 decken sich die Hochburgen der Freien Wähler, meist sehr ländlich geprägte Wahlkreise, auffällig mit denen des Bauernbundes viele Jahrzehnte zuvor. Und seine Rede zum politischen Aschermittwoch 2024 eröffnet Hubert Aiwanger mit einem Verweis auf den Bauernbund.
Der erste politische Aschermittwoch hat 1919 stattgefunden in Vilshofen, organisiert vom Bauernbund damals, um nach dem Ersten Weltkrieg sich wieder zu orientieren, wieder zu diskutieren, wohin sich das Land entwickeln soll.
Georg Eisenberger wird das alles natürlich nicht mehr erleben. Die schillernde Figur des Bauernbundes wird Anfang Mai 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs in Ruhpolding zu Grabe getragen. Das Donnern, das währenddessen zu hören ist, kommt nicht etwa von einer einfachen Salutkanone, sondern von der gleichzeitig auf Ruhpolding vorrückenden US Army. Er braucht halt immer ein besonderes Spektakel. So haben die Ruhpoldinger später gesagt.
Der Bayerische Bauernbund, Hans Hinterberger über die Partei für die Dörfer, die im späten Königreich und zu Weimarer Zeiten die bayerische Politik kräftig aufgemischt hat. Wer noch mehr hören will über die Parteienlandschaft dieser Zeit, da gäb's noch die Folge über die Bayerische Volkspartei, die BVP, die Vorgängerin der späteren CSU. Und auch eine Folge über die Geschichte der bayerischen SPD. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.